Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zum gemeinsamen Nachdenken über die biblische Figur des Mose. An ihm und seiner Geschichte mit dem Volk Israel kann uns Gottes Befreiungshandeln beispielhaft deutlich werden. Heute der siebte Teil. Gott befreit sein Volk. Ich bin Pastorin Maike Sellmeier von der evangelischen Urlauberseelsorge Cuxhaven-Hadeln und ich grüße Sie sehr herzlich da, wo Sie mir gerade zuhören. Mit dem Exodus wird in erster Linie der Durchzug des Volkes Israel durch das Schilfmeer gleichgesetzt. Diese große Befreiungstat Gottes war ein unvergessliches Wunder. Auf diesem Wunder gründet sich das Selbstverständnis des Volkes Israel. Es ist ein Teil seiner Identität. Zu diesem Wunder gehört neben dem Sieg und der Befreiung der Israeliten allerdings auch die Niederlage und die Vernichtung der Ägypter. Damit tun wir uns aus heutiger Sicht schwer. Denn Jesus hat uns die Feindesliebe eindringlich ans Herz gelegt. Über seine Feinde zu triumphieren, wie es das Volk Israel damals getan hat, ist für uns keine angemessene Art und Weise des Lobgebetes. Schon mit dem Wort Kampf tun wir uns als Christen schwer, umso mehr mit dem Wort Krieg. Haben solche gewaltsamen Auseinandersetzungen denn etwas mit Gott zu tun? Liebe Gemeinde, Martin Luthers Freiheitslied in der Reformationszeit, die ja auch mit schweren Kämpfen verbunden war, nimmt diese Frage geistlich auf und verarbeitet sie, so lade ich Sie ein, mitzusingen, Lied 362 im Gesangbuch, die alte traditionelle Melodie, zunächst die ersten beiden Strophen und später die weiteren. Aus dem Buch Exodus, dem zweiten Buch Mose, im 13. Kapitel ab Vers 17 und Kapitel 14, später auch noch Kapitel 15. Als nun der Pharao das Volk hatte ziehen lassen, führte sie Gott nicht den Weg durch das Land der Philister, der am nächsten war. Denn Gott dachte, es könnte das Volk gereuen, wenn sie Kämpfe vor sich sähen, und sie könnten wieder nach Ägypten umkehren. Darum ließ er das Volk einen Umweg machen, den Weg durch die Wüste zum Schilfmeer. Und die Israeliten zogen wohlgeordnet aus Ägyptenland. Und Mose nahm mit sich die Gebeine Josefs, denn dieser hatte den Söhnen Israels einen Eid abgenommen und gesprochen: Gott wird sich gewiss eurer annehmen. Dann führt meine Gebeine von hier mit euch hinauf. So zogen sie aus von Sukkot und lagerten sich in Etam am Rande der Wüste. Und der Herr zog vor ihnen her, am Tag in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage, noch die Feuersäule bei Nacht. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Rede zu den Israeliten und sprich, dass sie umkehren und sich lagern vor Pi-Hahirot zwischen Migdol und dem Meer vor Baal-Zephon. Diesem gegenüber sollt ihr euch lagern am Meer. Der Pharao aber wird sagen von den Israeliten: Sie haben sich verirrt im Lande. Die Wüste hat sie eingeschlossen. Und ich will sein Herz verstocken, dass er ihnen nachjage, und will meine Herrlichkeit erweisen an dem Pharao und aller seiner Macht. Und die Ägypter sollen innewerden, dass ich der Herr bin. Und sie taten so. Als es dem König von Ägypten angesagt wurde, dass das Volk geflohen war, wurde sein Herz verwandelt und das Herz seiner Großen gegen das Volk, und sie sprachen: Warum haben wir das getan und haben Israel ziehen lassen, so dass sie uns nicht mehr dienen? Und er spannte seinen Wagen an und nahm sein Volk mit sich und nahm 600 auserlesene Wagen und was sonst an Wagen in Ägypten war, mit Kämpfern auf jedem Wagen. Und der Herr verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, dass er den Israeliten nachjagte. Aber die Israeliten waren mit erhobener Hand ausgezogen, und die Ägypter jagten ihnen nach, alle Rosse und Wagen des Pharao und seine Reiter und das ganze Heer des Pharao, und holten sie ein, als sie am Meer bei Pi-Hahirot vor Baal-Zephon lagerten. Und als der Pharao nahe herankam, hoben die Israeliten ihre Augen auf, und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Und sie fürchteten sich sehr und schrien zu dem Herrn und sprachen zu Mose: Waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen musstest, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten geführt hast? Haben wir es dir nicht schon in Ägypten gesagt? Lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Da sprach Mose zum Volk: Fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch streiten, und ihr werdet stille sein. Und der Herr sprach zu Mose: Was schreist du zu mir? Sage den Israeliten, dass sie weiterziehen. Du aber hebe deinen Stab auf und recke deine Hand über das Meer und teile es mitten durch, dass die Israeliten hineingehen mitten durch das Meer auf dem Trockenen. Siehe, ich will das Herz der Ägypter verstocken, dass sie hinter ihnen herziehen, und will meine Herrlichkeit erweisen an dem Pharao und aller seiner Macht, an seinen Wagen und Reitern. Und die Ägypter sollen innewerden, dass ich der Herr bin, wenn ich meine Herrlichkeit erweise an dem Pharao und an seinen Wagen und Reitern. Da erhob sich der Engel Gottes, der vor dem Heer der Israeliten herzog, und stellte sich hinter sie. Und die Wolkensäule vor ihnen erhob sich und trat hinter sie und kam zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels. Und dort war die Wolke finster, und hier erleuchtete sie die Nacht. Und so kamen die Heere die ganze Nacht einander nicht näher. Als nun Mose seine Hand über das Meer reckte, ließ es der Herr zurückweichen durch einen starken Ostwind die ganze Nacht und machte das Meer trocken, und die Wasser teilten sich. Und die Israeliten gingen hinein mitten ins Meer, auf dem Trockenen, und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. Und die Ägypter folgten und zogen hinein ihnen nach, alle Rosse des Pharao, seine Wagen und Reiter, mitten ins Meer. Als nun die Zeit der Morgenwache kam, schaute der Herr auf das Heer der Ägypter aus der Feuersäule und der Wolke und brachte einen Schrecken über ihr Heer und hemmte die Räder ihrer Wagen und machte, dass sie nur schwer vorwärts kamen. Da sprachen die Ägypter: Lasst uns fliehen vor Israel, der Herr streitet für sie wider Ägypten. Aber der Herr sprach zu Mose: Recke deine Hand aus über das Meer, dass das Wasser wiederkomme und herfalle über die Ägypter, über ihre Wagen und Reiter. Da reckte Mose seine Hand aus über das Meer, und das Meer kam gegen Morgen wieder in sein Bett, und die Ägypter flohen ihm entgegen. So stürzte der Herr sie mitten ins Meer, und das Wasser kam wieder und bedeckte Wagen und Reiter, das ganze Heer des Pharao, das ihnen nachgefolgt war, ins Meer, so dass nicht einer von ihnen übrig blieb. Aber die Israeliten gingen trocken mitten durchs Meer, und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. So errettete der Herr an jenem Tage Israel aus der Ägypter Hand. Und sie sahen die Ägypter tot am Ufer des Meeres liegen. So sah Israel die mächtige Hand, mit der der Herr an den Ägyptern gehandelt hatte. Und das Volk fürchtete den Herrn, und sie glaubten ihm und seinem Knecht Mose. Damals sangen Mose und die Israeliten dies Lied dem Herrn und sprachen: Ich will dem Herrn singen, denn er ist hoch erhaben. Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang und ist mein Heil. Das ist mein Gott, ich will ihn preisen. Er ist meines Vaters Gott, ich will ihn erheben. Der Herr ist der rechte Kriegsmann, Herr ist sein Name. Des Pharao Wagen und seine Macht warf er ins Meer, seine auserwählten Streiter versanken im Schilfmeer. Fluten haben sie bedeckt, sie sanken in die Tiefe wie Steine. Herr, deine rechte Hand, herrlich an Kraft, deine rechte Hand, Herr, zerschlägt den Feind. Und mit deiner großen Herrlichkeit hast du deine Widersacher gestürzt, denn als du deinen Grimm ausließest, verzehrte er sie wie Stoppeln. Durch dein Schnauben türmten die Wasser sich auf, die Fluten standen wie ein Wall. Die Tiefen erstarrten mitten im Meer. Der Feind gedachte, ich will nachjagen und ergreifen und den Raub austeilen und meinen Mut an ihnen kühlen. Ich will mein Schwert ziehen und meine Hand soll sie verderben. Da ließest du deinen Wind blasen und das Meer bedeckte sie und sie sanken unter wie Blei im mächtigen Wasser. Herr, wer ist dir gleich unter den Göttern? Wer ist dir gleich, der so herrlich und heilig ist, schrecklich, löblich und wundertätig? Als du deine rechte Hand ausstrecktest, verschlang sie die Erde. Du hast geleitet durch deine Barmherzigkeit, dein Volk hast du erlöst und hast sie geführt durch deine Stärke zu deiner heiligen Wohnung. Als das die Völker hörten, erbebten sie, Angst kam die Philister an, da erschraken die Fürsten Edoms, zittern kamen die gewaltigen Moabs an, alle Bewohner Kanaans wurden feig. Es fiel auf sie Erschrecken und Furcht, vor deinem mächtigen Arm erstarrten sie wie die Steine, bis dein Volk, Herr, hindurchzog. Bis das Volk hindurchzog, das du erworben hast, du brachtest sie hinein und pflanztest sie ein auf dem Berg deines Erbteils, denn du, Herr, dir zur Wohnung gemacht hast, zu deinem Heiligtum, Herr, das deine Hand bereitet hat. Der Herr wird König sein, immer und ewig. Denn der Pharao zog hinein ins Meer mit Rossen und Wagen und Reitern, und der Herr ließ das Meer wieder über sie kommen. Aber die Israeliten gingen trocken mitten durchs Meer. Da nahm Miriam, die Prophetin, Aarons Schwester, eine Pauke in ihre Hand, und alle Frauen folgten ihr nach mit Pauken und im Reigen. Und Miriam sang ihnen vor, »Lasst uns dem Herrn singen, denn er ist hoch erhaben. Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt.«
Thank you.
der Gemeinde im Lobgesang des Volkes Israel in Exodus 15, Vers 3 heißt es ausdrücklich: Der Herr ist der rechte Kriegsmann, Herr ist sein Name. Darin wird der Erweis seiner Herrlichkeit gelobt und gepriesen. Herr, wer ist dir gleich unter den Göttern? Wer ist dir gleich, der so herrlich und heilig ist, schrecklich, löblich und wundertätig? Die Wahrnehmung und biblische Überlieferung des Volkes Israel ist, wenn der Gott der Götter, der einzige Gott, beim Exodus sein Volk befreit, geht das nicht ohne Kampf ab. Wichtig für uns ist die Frage, wer kämpft hier eigentlich? Und die Antwort ist, Gott kämpft, nicht die Menschen. Wie kämpft Gott? Das schauen wir uns genauer an. Gott kennt sein Volk und weiß, dass es Kämpfe scheut auf dem Weg in die Freiheit. Klar ist, das Land, in das Gott sie führen wird, ist bereits besiedelt. Darum, so hören wir, führt Gott sie nicht den direkten Weg an der Meeresküste entlang, der nur etwa 10 Tage gedauert hätte, bis in das sogenannte gelobte Land Kanaan, sondern es heißt ausdrücklich, Gott dachte, es könnte das Volk gereuen, wenn sie Kämpfe vor sich sähen, sie könnten wieder nach Ägypten umkehren. Darum ließ er das Volk einen Umweg machen und führte es durch die Wüste zum Schilfmeer. Wie recht sollte Gott behalten, liebe Gemeinde? Als die Ägypter den Israeliten dann doch nachjagen, fangen diese tatsächlich an, Mose anzuklagen. Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten geführt hast? Haben wir dir es nicht schon in Ägypten gesagt? Lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Deutlich ist, die Israeliten wollen lieber leiden als kämpfen. Aber sie sollen ja auch gar nicht kämpfen. Sie sollen lernen, in allen Belangen fest auf Gott zu vertrauen. Das schärft ihnen Moses ein. Er stellt sich als Leiter der Gruppe der unvermeidlichen Herausforderung, die zu einem Leitungsamt gehört. Er rechtfertigt sich nicht. Er geht auch nicht auf die persönliche Anschuldigung ein. Im Gegenteil. Mose schreit zwar selbst verzweifelt zu Gott, wie wir später erfahren, dem Volk aber spricht er Mut zu. Fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Aha. Wir sind nur Zuschauer in den Kämpfen Gottes zu unserer Befreiung. Das Einzige, was wir zu tun haben, ist, ihm felsenfest und im Ruhigsein zu vertrauen. Leichter gesagt als getan, wenn einem das feindliche Heer bestens ausgerüstet mit 600 Wagen und kampferprobten Offizieren auf den Fersen ist. Und doch, Gott hat auch hier zweifach vorgesorgt. Das eine sind die vielen Stationen des Innehaltens auf dem Weg des Wegziehens. Sukkot, Etam, Pi-Hahiroth, am Meer gegenüber von Baal-Zephon, vielleicht eine Insel. Wo alle diese Orte genau liegen, ist kaum mehr zu identifizieren. Wichtig ist daran, das Volk Israel soll sich nicht hetzen, nicht erschöpfen. Sie dürfen immer wieder zwischendurch ihr Lager aufschlagen und ausruhen. Aber geht denn das angesichts der Bedrohung? Dieser sichtbaren Bedrohung durch die Feinde setzt Gott einen sichtbaren Erweis seiner Gegenwart und seines mitgehenden Schutzes entgegen. Da ist bei Tag die Wolkensäule, die vor ihnen herzieht, ihnen den rechten Weg weist in der Wüste und sie auch vor sengender Sonne schützt. Und da ist bei Nacht die Feuersäule mit Licht und Wärme, die es dem Volk Israel ermöglicht, auch in der Dunkelheit den Weg zu finden. Ausdrücklich heißt es: Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage, noch die Feuersäule bei Nacht. Liebe Gemeinde, man sollte meinen, solch ein sichtbares Zeichen der Gegenwart Gottes vermag das Vertrauen seines Volkes stark zu machen. Doch die angsteinflößende Realität der Feinde hinter sich und des unüberwindlich scheinenden Meeres vor sich wird durch Wolken und Feuersäule offenbar nicht überwunden. Liebe Gemeinde, Jesus wird viel später einmal sagen in Johannes 4, Vers 48: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Also fehlt hier zu dem sichtbaren Zeichen noch das Wunder, um den Glauben des Volkes Israel zu stärken, dass der eine Gott Israels allmächtig ist und auch das Unmögliche möglich machen kann. Und dieses Wunder ist der Durchzug des Volkes Israel durch das Schilfmeer. Gott ist es, der hier handelt, aber er bedient sich dabei zunächst seiner Geschöpfe. Mose erhält den Auftrag, mit seinem Stab auf das Meer zu zeigen, so dass es sich teilt und die Israeliten trockenen Fußes hindurchziehen können. Dabei hilft dem Mose ein starker Ostwind, auch ein Geschöpf, der das Meer trocken macht die ganze Nacht. Wie Mauern steht das Wasser zur rechten und zur linken und weist damit dem Volk den Weg in den Osten, also der aufgehenden Sonne, entgegen. Das heißt, dem neuen Tag, dem neuen Leben entgegen, gleichsam wie bei der Geburt aus dem Fruchtwasser und durch den Geburtskanal in die neue Wirklichkeit. Auch hören wir von einem Engel Gottes, der vor dem Heer der Israeliten herzieht. Er stellt sich nun ausdrücklich hinter sie, ebenso die Wolken- und Feuersäule, damit das Heer der Israeliten auch beim Durchzug durch das Schilfmeer Tag und Nacht geschützt ist vor dem nachfolgenden Pharao, vor seinem Heer, den Streitwagen und Reitern der Ägypter. Diese alle stehen für die feindlichen, wortbrüchig gewordenen Mächte, die auf die Gewalt von Waffen vertrauen. Gott dagegen setzt sich ein für die Schwachen, Unbewaffneten, für Gerechtigkeit, für sein Volk und zeigt gerade dadurch seine Herrlichkeit. Singen wir von der Barmherzigkeit Gottes mit dem Lied 502: Nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit.
Lobt ihn mit Schalle, wird es der Christenheit. Er lässt sich freundlich zu sich laden. Freue dich, Israel, seine Gnade. Freue dich, Israel, seine Gnade. Der Herr regiert über die ganze Welt, was sich nur rühret, alles zu Fuß ihm fällt. 4000 Engel um mich schweben, Psalter und Harfe ihm Ehre geben, Psalter und Harfe ihm Ehre geben.
Dann plötzlich greift Gott sogar selbst ein. Es beginnt um die Zeit der Morgenwache, eine klassische Zeit der Hilfe. Gott, heißt es, schaut aus der Wolken- und Feuersäule auf das Heer der Ägypter, was genaue Wahrnehmung bedeutet und immer in ein entsprechendes Handeln Gottes einmündet. Hier heißt es: Gott brachte einen Schrecken über ihr her und hemmte die Räder ihrer Wagen und machte, dass sie nur schwer vorwärts kamen. Liebe Gemeinde, ein solches Handeln Gottes endet auch in anderen biblischen Geschichten immer mit der Niederlage der so durcheinandergebrachten. Es löst bei den Ägyptern zunächst einen Fluchtreflex aus. Lasst uns fliehen vor Israel, der Herr streitet für sie wider Ägypten. Die letzten Worte Ägyptens vor seinem endgültigen Untergang bestehen hier in der Anerkennung Gottes und seines Einsatzes für das Volk Israel. Und so erreicht Gott sein bereits in Exodus 7, Vers 5 erklärtes Ziel. Da hieß es: Und die Ägypter sollen inne werden, dass ich der Herr bin, wenn ich meine Hand über Ägypten ausstrecke und die Israeliten aus ihrer Mitte wegführen werde. Hätte das nicht gereicht, fragt sich der heutige Leser. Musste Gott sie dann auch noch alle untergehen lassen? Musste er Mose nun ein zweites Mal bitten, den Stab über das Meer zu erheben, damit das Wasser zurückströmt und alle ertränkt, wie einst bei der Sintflut? Liebe Gemeinde, der biblische Text macht deutlich, Gott musste es tun, um nun auch das Volk Israel vollständig für sich zu gewinnen, sich als ihr allmächtiger und befreiender Gott zu erweisen. Erst in dem Augenblick, als diese ihre Feinde und Unterdrücker tot am Ufer liegen sehen, heißt es: So sah Israel die mächtige Hand, mit der der Herr an den Ägyptern gehandelt hatte. Und das Volk fürchtete den Herrn, und sie glaubten ihm und seinem Knecht Mose. Liebe Gemeinde, Israel und Ägypten, diese beiden Völker stehen in diesem Krieg Gottes einander polar gegenüber. Die einen vertrauen Gott, sie waren bisher unterdrückt und sie sind nun auf dem Weg in die Freiheit, das Volk Israel. Die anderen, die Ägypter, stützen sich auf eigene Stärke und Waffen und verlangen anhaltende Ausbeutung. Sie sind das Symbol zerstörerischer, unmenschlicher und widergöttlicher Macht. Das Volk der Gläubigen darf hier erkennen, dass es mit dieser Gegenmacht Gottes jetzt endgültig ein Ende hat. Ägypten kann ihnen nie wieder gefährlich werden. Und Mose, der hier erstmals als Knecht Gottes bezeichnet wird, er ist ausdrücklich in Israels Glauben an den einen Gott einbezogen.
Barmherzigkeit, sein Lob vermehre, wer
Lasst uns miteinander beten, wie Jesus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.